extrem. Ich war wie geteilt. Ich musste lachen, weil das war so absurd. Totales Leuchten.
Herzlich willkommen in unserem Podcast. Darüber spricht Frau nicht.
Wahre Geschichten, anmutig erzählt. Von Frauen, die aufhören, anderen gefallen zu wollen. Von Frauen, die anfangen, ihrem Herzen zu gefallen. Befreie deine Stimme im Gespräch mit Anna und Katja.
Heute spricht eine ganz wundervolle und starke Frau über ihre traumatische Kindheit. Es geht um sexuellen Missbrauch. Wenn dich dieses Thema betrifft, sei sehr achtsam mit dir und höre den Podcast nur an einem für dich sicheren und geschützten Ort.
Hallo, hallo liebe Frauen, die wir hier sind, liebe Frauen, die jetzt zuhören. Ich freue mich, dass wir uns hier versammelt haben, drei Frauen. Und ja, wir sitzen hier am runden Holztisch zusammen, ein bisschen erfrischt mit Limette, Limettensaft und Wasser. Und ja, auch ein bisschen gespannt ja, vor dem, was wir jetzt sagen, was wir hören. Und in unserer Mitte sitzt eine ganz mutige Frau, wie ich finde, die für sich jetzt wählt, ja, auszusprechen, was hier wichtig ist und das zu teilen. Und das berührt mich sehr und ich freue mich, hier dabei sein zu können und das mit zu begleiten und mit anzuhören. Und ich freue mich für alle, die jetzt auch zuhören. Und ja, heiße euch alle herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
Ja, und ich würde jetzt einfach auch nochmal alle begrüßen. Hier ist die Katja. Und ich bin sehr berührt, dass wir hier sitzen. Ihr merkt vielleicht schon an unserer Stimmung, dass es heute wahrscheinlich um ein besonderes Thema gehen wird. Und ich bedanke mich sehr für den Mut dieser wunderbaren Frau hier zu sprechen. Und ich würde jetzt einfach übergeben. Ja, hallo. Hallo. Ich möchte heute über meinen sexuellen Missbrauch in der Kindheit und deren Folgen sprechen. Ich möchte dazu sagen, dass ich mich auch ein bisschen vorbereitet habe, weil es inhaltlich so viel ist und ich auch nicht den zeitlichen Rahmen sprengen möchte. Und jetzt fange ich einfach an. Ich hatte 5 Geschwister, jetzt sind es nur noch 4. Leider ist eine Schwester vor 4,5 Jahren verstorben. Als Kinder war das eben so, dass wir manchmal mit den Geschwistern zusammenschliefen. Ich schlief halt eben mal bei meiner großen Schwester mit in ihrem großen Bett. Und so kam es, dass ich auch einmal bei meinem großen Bruder in seinem Bett schlief. Also wie das kam, weiß ich nicht mehr genau, ob jetzt er fragte oder ob ich fragte. Das hatte sich irgendwie so ergeben, das weiß ich nicht mehr genau. Ja, mein großer Bruder war eben der große Bruder und er war groß und dick, ziemlich dick. Ich bin natürlich schon zeitiger ins Bett gegangen, weil ich noch ziemlich jung war und klein. Ich legte mich halt in sein Bett und ging schlafen. Ich presste mich an die Seite, an die Wand, damit er dann Platz hatte, wenn er dann später ins Bett kam. Ich schlief erst und wurde aber wach, als er in sein Bett kam, weil er mich fragte, ob ich schon schliefe, worauf ich sagte ja und drehte mich zur Wand wieder um.
Da meinte er, ich sollte doch weiter in die Mitte rücken, damit ich mehr Platz habe. So rückte ich dann eben in die Mitte. Das ging dann sehr schnell. Das waren vielleicht Sekunden, mir kam es aber sehr lange vor. Er legte sich auf mich drauf. Und bevor er das machte, ich hatte ein Nachthemd an, zog er noch das Nachthemd hoch. Ich war dann nackt quasi. Ich war total verunsichert. Und ich wusste nicht, was das sollte. Ich verstand die Welt nicht mehr. Und das Schlimmste war für mich, er legte sich ja voll drauf, schob meine Beine auseinander und ich hatte, weil er so groß und so schwer war, total Panik. Ich hatte totale Angst, dass ich keine Luft mehr bekomme. Also ich bekam auch keine Luft mehr. Ich habe mich nicht mal getraut zu atmen, weil er so schwer war. Dann fummelte er mit seinen Fingern in mir rum, in meinem Geschlechtsbereich, und ich wusste überhaupt nicht, was das soll. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Dann merkte ich halt was Festes. Das muss sein Puller damals gewesen sein. So kam mir das vor. Ich habe das ja schon immer mal bei den Geschwistern gesehen. Ich habe 3 Brüder. Und dann bewegte er sich immer schneller und immer schneller, bis plötzlich alles nass war. Das war für mich total eklig, weil ich wusste nicht, was das Nasse ist. Dann ging er von mir runter. Zog mir das Nachthemd wieder runter, drehte sich um und schlief ein. Ich war wie erstarrt. Ich habe mich immer noch nicht getraut zu atmen. Ich konnte damit nichts anfangen. Ich war überfordert und ich hatte Angst, weil ich nass war. Und erst als ich gemerkt habe, dass er so ein bisschen schnarcht, habe ich dann langsam angefangen zu atmen. Habe mich dann zur Wand gedreht und die Wand berührt. Das weiß ich noch wie heute. Die war so angenehm kühl. Ja, so verging die Nacht. Dann kamen noch weitere Male. Ich muss jetzt mal meine Nase putzen. Entschuldigung.
Alles gut. Ich muss, glaube ich, auch erstmal tief durchatmen.
Ich kann jetzt nicht tief durchatmen, sonst
das
kommt
nimmt
nicht raus.
Einem den Atem. Ne? Ist okay.
Über die weiteren Male möchte ich auch nicht sprechen. Es war mir wichtig, dass ich das erste Mal, ja, als es das erste Mal war, darüber spreche, weil das Absurde daran ist, ich war 4. Und ich kann mich an jede Einzelheit erinnern. Das hat sich so eingeprägt. Das ist tief drin in der Seele. Ja, er ist 8 Jahre älter. Knapp 9. Von den weiteren Malen, wie gesagt, möchte ich nicht, also über diese Male möchte ich nicht sprechen. Es ging immer so ab.
Darf ich fragen, wie lange das ging?
Ja, komme ich jetzt dazu. Mhm. Ich wuchs heran. Er zog dann aus, weil er zur Armee ging. Und dann kam es zur letztmaligen Situation, da war ich 14. Das war Sonntagabend, er kam halt kurz zu Besuch. Ich hörte nur, wie die Geschwister unten riefen, ist da. Und ich dachte, oh nein, was will denn der jetzt? Als ob ich es geahnt habe. Es war gleich eine Angst da. Mein Problem war, ich war schon gebadet und in Schlafanzug. Ich hatte überlegt, ziehe ich mich nochmal schnell an? Also nochmal richtig Sachen, damit nichts passieren kann. Was auch immer da passieren könnte. Weil die Vorahnung war halt da. Aber dann ging das so schnell, ich konnte gar nicht mehr reagieren. Ich hörte schon, ich hatte mein Zimmer oben mit meinen Geschwistern. Ich hörte schon, wie er die Treppe hochkam und ich konnte halt einfach nur noch in mein Bett springen und mich zudecken. Also selbst im Schlafanzug habe ich mich nicht sicher gefühlt. Ich habe mir die Decke bis oben hin zugezogen und habe schnell ein Buch genommen und so getan, als ob ich lese. Dann sagte er Hallo und bla bla, setzte sich zu mir auf den Stuhl und zog er ans Bett ran. Und versuchte, die Decke wegzuziehen. Immer wieder oben, versuchte er, in meinen Ausschnitt reinzukommen. Es war wieder furchtbar. Es war wieder so eine Ohnmacht, die man fühlt. Man kann sich nicht wehren. Ich konnte mich jedenfalls nicht wehren. Hat es immer wieder versucht, ist auch bis zu meiner Brust gekommen. Ich hatte da halt schon Brust, ja, mit 14. Ich war auch weit entwickelt. Und dann habe ich tatsächlich gesagt, in einem lauten Ton, weil ich habe mich, ich war wie geteilt. Eine Seite von mir war schockiert, war zu nichts in der Lage, war gefangen. Und die andere Seite war aber schon weiterentwickelt, sage ich jetzt mal, im Sinne von pubertär, aufbrausend. Und ich war wütend. Da kam so eine richtige Wut hoch. Und diese Seite hat tatsächlich überwogen. Und ich habe ganz laut und deutlich, also es haben selbst meine Geschwister im Nachbarzimmer gehört, ganz laut und deutlich gesagt, hör jetzt auf. Ich will das nicht. Lass das. Ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt einen Freund, von dem er wusste. Und er war schon erschrocken darüber und zog die Hand weg. Ich habe dann ganz schnell die Decke wieder hochgezogen. Und dann sagte er doch tatsächlich, naja, du hast jetzt einen Freund, der übernimmt das jetzt für mich. Du willst das jetzt nicht mehr. Es ist so schlimm, sowas gesagt zu bekommen, weil ich habe das nie gewollt. Ich habe das nie gewollt. Er hat sich dieses Recht einfach genommen. Dann habe ich aber ihn nochmal angebrüllt, gesagt, was das soll, warum er das mit mir macht. Er hat doch eine Frau, er kann das doch mit seiner Frau machen. weil es aber so laut war und man hörte, dass nebenan alles mucksmäuschenstill war, ist er gegangen. Ich springe jetzt ein wenig von der Zeit her, also von meiner Zeit her, chronologisch meine ich. Ich machte dann das Abitur und ging in eine Stadt, um zu studieren. Und natürlich blieb das Ganze nicht ungeschehen. Es waren immer stolperige Steine da, wo die Gefahr bestand, dass man das hätte erkennen können. Ich habe natürlich versucht, das geheim zu halten. Für mich war das Scham, Entsetzen und immer noch so eine furchtbare Ohnmacht, mich nicht dagegen wehren, dass ich mich nicht dagegen wehren konnte. Auch als es das letzte Mal war, dass ich da so vorgehen konnte und es quasi abwehren konnte. Trotzdem war immer noch diese Ohnmacht da und immer noch dieses Gefühl im Innern, du hast das nicht abgewendet, du bist da selber schuld. Das sind so viele Schuldgefühle auch da, die mich natürlich auch mein Leben lang begleitet haben. Ja, und dann habe ich studiert und habe natürlich während des Studiums gemerkt, so ganz ohne ist es nicht, du kannst es nicht immer beiseite schieben. Du müsstest da mal was tun. Aber es ging nicht, ich war nicht so weit. Ich habe das immer irgendwie versteckt und wollte auch nicht, dass man das erkennt. Manchmal hatte ich das Gefühl, das steht auf meiner Stirn, halt auch in brenzligen Situationen, dass man das erkennt. Aber das wollte ich nicht, weil ich mich so geschämt habe. Und ich hatte auch Angst davor, richtig Angst. Ich möchte noch was zum Thema Angst sagen. Mein Vater war ein sehr dominanter Mensch, hat uns Geschwister, als wir Kind waren, oft geschlagen. Er hat immer gebrüllt. Und ich bin unter Kindesängsten quasi groß geworden. Das war zum Beispiel auch etwas, warum ich mich nicht getraut habe, zu meinen Eltern zu gehen und ihnen das zu sagen. Das hatte mir mein ältester Bruder auch verboten. Er hat mir angedroht, wenn ich etwas sage, dann würde dies und jenes passieren. Dann würde er mich umbringen. Und immer wenn ich das hörte, dann habe ich natürlich immer an dieses erste Erlebnis gedacht, wo ich diese Todesangst hatte, dass ich ersticke. Und ich dachte, wenn ich zu meinen Eltern gehe und das sage, dann passiert ein Unglück. Vielleicht brüllt dann mein Vater und schlägt mich tot und meinen großen Bruder mit. Er war sehr gewaltsam. Das wollte ich noch mal dazufügen. Dann hatte ich während des Studiums einen Freund, der sehr eifersüchtig war. Da gab es dann mal eine Situation. Ich hatte mit so einer Gruppe gehört, die das Bergfest vorbereitet haben. Und wir haben irgendwann später mal, viel, viel später, das Bergfest war schon lange vorbei, uns zusammen getroffen und sind was trinken gegangen. Und einer von den Leuten Meinte auch, er muss los, seine Freundin macht uns Ärger. Und dann haben wir uns halt so amüsiert drüber und ihn halt auch ein bisschen geneckt. Und ich sage auch noch, na, mir passiert sowas nicht. Mein Freund weiß, wo ich bin und fertig. Ne? Also hab das auch genossen, diesen schönen Abend. Tja, sollte es anders kommen, kommt plötzlich mein Freund rein in den Raum. Wir hatten einen Raum gemietet. Mit einem bitterbösen Gesicht. Und ich dachte, was ist denn das? Das geht nicht gut. Ich habe das Gesicht gesehen und hatte plötzlich Angst und Bedenken. Aber es war dann leider nicht zu vermeiden, dass mir eine Szene gemacht wurde. Und habe dann nur gesagt, mich verabschiedet von den anderen und bin mit nach Hause gefahren quasi. Zu Hause gab es ein dickes Theater, was mir einfällt und. Und ich habe mir gesagt, also so geht's nicht. Du bist jetzt hier im falschen Film. Das kann nicht wahr sein, wie der dich jetzt hier behandelt. Gehst jetzt schlafen. Also ich hatte auch ein bisschen was getrunken und ich wollte das nicht. Und bin ins Bett gegangen. Habe ihn quasi im Wohnzimmer sitzen lassen. Und dann kam er hinterher, hatte eine Flasche Bier getrunken und warf mit dieser Flasche Bier nach mir. Und das löste wieder Angst aus. Ich hatte vor meinem Freund Angst. Er ist am nächsten Tag arbeiten gefahren, er hat da gerade so ein Praktikum gemacht und ich habe meine 7 Sachen gepackt und bin abgehauen, habe mich bei meinen Freunden versteckt. Dann kamen die Prüfungen. Ich hatte keine Konzentration zum Lernen, erreichte auch nur schlechte Zensuren. Ich begann die Diplomarbeit und dann kam quasi der erste Zusammenbruch. Meine Gedanken kreiselten um das Thema meiner Kindheit, kreiselten um das Thema mein gewaltbereiter Vater und vor allem Angst. Ich hatte mich dann dazu entschlossen, die Diplomarbeit abzubrechen und habe das dann mit meinen Professoren gut hinbekommen und ein Jahr verlängert. Das Problem daran war, dass ich ja finanzielle Probleme dadurch bekommen habe, weil ich BAföG bezogen habe und war ja dann über die Regelstudienzeit. Also musste ich arbeiten gehen. Ich habe dann zwar ein BAföG bekommen, aber mit Zinsen für ein Jahr und musste das dann nach einem Jahr auch schon zurückzahlen. Es war mir trotzdem wichtig, dass ich arbeiten gehe, dass ich überhaupt irgendwie Geld habe, um mich halt auch zu versorgen. Dann kam es halt dazu, dass ich in der Diskothek gearbeitet habe und dadurch wurde mein Tag- und Nachtrhythmus mehr und mehr gestört. Einen Morgen, als ich zurückkam, ich muss dazu sagen, dass es mir schon eine Weile nicht gut ging. Dass ich die Diplomarbeit nicht geschafft habe, war für mich ein völliges Versagen. Ich habe mich als Versager gefühlt. Ich bin von der Diskothek gefahren. Es war kurz nach 5. Es war natürlich hell, es war Sommer. Und mir rutschte der Boden unter den Füßen weg. Ich habe mich gefragt, wofür das alles noch? Du bist doch eh nichts wert. Du hast versagt. Du hast das Studium nicht geschafft. Mir wurde alles egal. Ich hatte Suizidgedanken. Ich hatte überlegt, wie. Hatte ich gedacht, ich schmeiß mich vor den Zug. Das ist das Schnellste. Einfachste. Und dann dachte ich aber, nee, da ist ja noch der Lokführer. Das geht nicht, du musst es anders machen. Und wie ich halt so diese Gedanken hatte, ich war beim Fahrrad, war ich dann plötzlich schon zu Hause vor meiner Wohnung. Ja, und dann machte in mir etwas Stopp. Eine Professorin, die mich bei der Diplomarbeit begleitet hatte, hatte mal erwähnt, Frau Sowieso, wenn es Ihnen mal nicht gut geht und Sie merken, Sie verlieren das Ruder, Sie können auch von sich aus in die Klinik gehen, in die Psychiatrieabteilung, damit Sie wieder ein bisschen gestärkt werden und erstmal aufgefangen werden. Und diese Professorin schoss mir durch den Kopf und dachte, es geht jetzt nur noch das. Sonst passiert hier was, was ich nicht in der Hand habe. Also ich war völlig neben der Spur, rief als erstes einen Kumpel an, der sollte einfach zu mir kommen und da sein. Der kam dann auch und war völlig überfordert. Ich gesagt, es ist alles gut, sei einfach nur da, damit hier nichts passiert. Und dann habe ich einen weiteren Kumpel angerufen, einen ehemaligen Kommilitonen, und der hat mich dann in die Klinik geschafft. Und ich bin halt auf eigenen Wunsch, habe ich mich quasi einliefern lassen. Da bin ich erstmal mit Tabletten zugestopft worden, vollgestopft worden. Dann kam am nächsten Tag Besuch, oder dritten oder vierten Tag war das. Das war nicht gleich der nächste, das waren ein paar Tage da, als ich schon da war. Da hat mich jemand besucht, der sich in der Diskothek in mich verguckt hat und mich verliebt hat. War viel jünger als ich. Brachte einen Strauß Blumen. Wir saßen im Zimmer. Ich war mit zwei weiteren Frauen in einem kleinen Zimmer. Ich kam mir vor wie zu tiefsten Ostzeiten. Die Osttapete war noch an der Wand. Die Fenster verriegelt mit Holzjalousien. Ja. Die eine machte einen Entzug, die andere hatte Hepatitis B. Und ich wollte nicht mehr leben. Das sagte ich dann auch meinem Kumpel und weinte halt ganz viel. Und er meinte zu mir, nannte meinen Namen, du darfst nicht sterben. Gott möchte das nicht. Da ging erstmal was los. Da habe ich ihn angebrüllt, was das soll. Was für ein Gott. Ob er jetzt hier spinnt. Ob er nicht weiß, was hier Phase ist. Wo ist denn hier Gott? Was ist denn das hier? Und habe ihn auch gebeten zu gehen, weil ich mich schon ganz schön reinsteigerte. Und ich guckte zum Fenster. Zwischen den Jalousien war ein Spalt. Es war August, es war Sommer und die Sonne strahlte hinein. Und wie ich so zum Fenster guckte, war das nicht nur so ein Strahlen einer Sonne, sondern das war so ein totales Leuchten, ein richtig großes Leuchten. Ich guckte dann wieder weg und begleitete meinen Besuch nach draußen, holte mir noch meine Nachttablette ab. Die Schwester meinte sehr freundlich zu mir, guten Appetit. Und dann bin ich ins Bett. Ja, und es ist mir wichtig, dass ich das miterzähle, diese Szene. Am nächsten Tag bin ich aufgestanden und ich war voller Kraft, ich war voller Freude, ich war wieder voller Leben. Ich wusste nicht, was das war. Ich bin jedenfalls aufgestanden und dachte, boah, mir geht's gut. Ich wollte wieder leben. Ich möchte dazu sagen, ich bin von klein auf ein Kämpfer gewesen und nach wie vor und habe mir vieles hart erarbeiten müssen, um die Ziele, die ich mir immer selber gesteckt habe, auch zu erreichen. Habe aber auch wirklich teilweise hart kämpfen müssen dafür. Und diese Kraft spürte ich an dem Morgen. könnt euch nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, was das für eine Kraft war. Das war schön, das tat gut. Ich wusste, es geht wieder vorwärts. Ich wusste noch nicht wie, das war mir klar. Ich hatte Geldprobleme, ich hatte hier Probleme, ich hatte da Probleme. Und ich wusste auch, dass ich dieses Päckchen, wobei ich es nicht mal Päckchen nennen will, es war ein tonnenschwerer Rucksack, den ich da trug, dass ich den tatsächlich jetzt angehen sollte, müsste, damit ich weiterleben kann. Weil das wollte ich. Ich wollte leben. Und ich wollte ohne diesen Rucksack leben. Ja, dann dachte ich mir, ich mache mal eben eine Therapie und dann wird es mir gut gehen. Und dann ist alles schick und dann kann ich leben. Ich hatte tatsächlich vor, von der Klinik aus, beziehungsweise vorher schon bei jemandem angefragt nach einer ambulanten Therapie. Und siehe da, ich kam dann aus der Klinik und wir fingen mit den Terminen an. Also wir hatten uns schon kennengelernt und die Therapie begann. Es war ein männlicher Therapeut. In meiner Stadt gab es zu diesem Zeitpunkt nicht so viele. Und er wurde gelobt. Es wurde gesagt, er ist gut. Naja. Ja, dann hatten wir ein paar Stunden. Ich habe dann über so ein paar Sachen erzählt, aber nicht ausreichend erzählt. Es ging nicht. Ich war schon ein bisschen verkrampft. Er war dann aber der Meinung, wir haben da schon viel bewältigt und wir könnten jetzt ab Mitte der Therapie die Stunden auf Nachmittag verlegen, was wir dann auch gemacht haben. Also ich bin ja auch jemand, der hört, ne? Und habe ihm ja auch irgendwo vertraut. Er ist ja professionell, zumindest hat er den Abschluss. Dachte, naja, das wird schon alles so seine Richtigkeit haben. Und dann hatte ich meinen ersten Termin nachmittag um 15 Uhr. Und dann ist der Therapeut vor mir eingeschlafen. Und ich dachte, ich bin im falschen Film. Ich sag's euch mal ehrlich, ich dachte, ich spinne. Dieses kleine Arschloch, der weiß nicht, was mit mir Phase ist und traut sich hier vor mir einzuschlafen. Aber das waren meine Gedanken. Hm. Ja. Ich war nicht in der Lage zu sagen, ja sowieso, ich finde das jetzt nicht in Ordnung, dass sie hier vor mir einschlafen. Bin ich etwa nicht wichtig? Nein, im Gegenteil. Und das war mein Problem. Da saß so eine Autorität vor mir, die mich in der Hand hatte. Also so habe ich mich zumindest gefühlt. Und ja, dann war das für mich erledigt. Ich habe gesagt, ich fühle mich gut. Wir können die Therapie abbrechen. Weil für mich war klar, ich langweile ihn nur, ich komme zurecht. Und habe mir gesagt, also das lasse ich. Das brauche ich nicht. Ich wollte ja Hilfe. Ich wollte ja, dass das raus, aus mir herauskommt. Und ich durchs Leben schreiten kann, meine Diplomarbeit schreiben kann. Und dann war das beendet.
Also das war quasi deine erste Therapieerfahrung. Dein Therapeut ist vor dir eingeschlafen.
Ja.
Es ist, ich muss mal ganz kurz auf die Kette kriegen, wie unglaublich furchtbar das ist. Und ja.
Das ist echt unfassbar. Das habe ich noch nie gehört.
Ich auch nicht.
Und auch mir noch nicht jemand so überlegt, das ist Wahnsinn.
Wie ging es dann weiter?
ja, das ganze Trauma, das ganze, den ganzen Rucksack habe ich dann in die Ecke gestellt und ignoriert. Ich habe mir gesagt, ich hatte schon eine Situation erreicht, wo ich stehen konnte. Ich habe nebenbei gejobbt, aber nur im Rahmen. Ich hatte ja das BAföG. Ich konnte, habe natürlich gelernt, mit Geld umzugehen. Es war mir in erster Linie wichtig, die Diplomarbeit zu schreiben, etc. Und das habe ich dann auch gut bewältigt. Da möchte ich jetzt auch dazu sagen, dass ich zum damaligen Zeitpunkt mit jemandem zusammengekommen bin. Mit einem Mann zusammengekommen bin, den ich von Anfang an gesagt habe, was ich für eine Kindheit hatte. Und diesen Mann heiratete ich dann auch. Aber das war keine Liebe, sondern das Schöne daran, ich muss sagen, das Schöne daran, das ist ganz wichtig, er übernahm eine Schutzfunktion. Er war mein Beschützer. Und so habe ich mich auch gefühlt. Er war da. Wir haben uns gut verstanden. Und er wusste ja Bescheid, was in meiner Kindheit war. Er beschützt mich. Ja. Ich war dann auch, es ging dann erstmal ganz gut. Ich habe meine Diplomarbeit geschafft, bin dann arbeiten gegangen und nach einem Jahr hatten wir unser erstes Kind, meinen Sohn. Der wuchs heran und circa mit 3 Jahren gab es Probleme in der Kita. Ja, das waren auch Dinge, mit denen ich nicht so ganz zurechtkam und habe dann durch eine andere Kindergartenmutter von einer Person erfahren, wo ich mich denn hinwenden könnte. Diese Person arbeitet in einer Erziehungsberatungsstelle, Familienerziehungsberatungsstelle, und da habe ich mich hingewandt und ich möchte an dieser Stelle sagen, dass das der beste Schritt war, den ich je machen konnte. Weil diese Person ist eine sehr wichtige Person in meinem Leben. Sie ist Kinderpsychologin, arbeitet im Rahmen der Verhaltenstherapie, hat natürlich sofort gemerkt, dass es da nicht nur um meinen Sohn ging. Mhm. Und sie war die erste Person, der ich mich quasi offenbart habe. Also so richtig offenbart habe, was ich ja bei dem Therapeuten gar nicht konnte. Also ihr konnte ich auch Einzelheiten erzählen. Also zum Beispiel das, was ich am Anfang erzählt hatte. Ja. Und diese Person hat mich lange begleitet und tat mir gut. Sowohl für meine Kinder als auch für mich. Kinder, genau. Mein Sohn war dann 3 und dann kam meine Tochter zur Welt. Sie wuchs auch heran. Es war schön. Ich habe mich wohl gefühlt in meiner Mutterrolle. Und dann wurde meine Tochter 4. Dann bekam ich Albträume. Ich lag im Bett, neben mir meine Tochter. Die beschützte ich mit meinem linken Arm. Und rechts von mir, neben dem Bett, saß mein ältester Bruder. Und er versuchte immer rüber zu greifen. Er wollte immer meine Tochter greifen. Ich habe gebrüllt. Durch dieses Brüllen bin ich natürlich aufgewacht. Mein Mann ist aufgewacht. Furchtbare Träume. Jede Nacht, es ging. Das Absurde oder das Verrückte, das total komplett Bekloppte war, meine Tochter war 4. Es ist doch alles, also zum damaligen Zeitpunkt dachte ich, das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Ich muss diesen Rucksack wieder vorholen, ich muss was tun. Zum Glück gab es diese Person in der Erziehungsfamilienberatungsstelle und ich bin zu ihr hin und sie hat mich sehr gut aufgefangen, sehr, sehr gut. Ich hatte auch zwischendurch nochmal probiert, eine ambulante Therapie zu machen. Wie es so war, ich hatte immer Erstgespräche, aber immer wenn es dann dazu ging, Chemie passte. Ich wollte ja unbedingt eine Therapie, weil ich dachte, eine Therapie machen und dann bin ich clean und dann ist schick. Und dann funktioniert vor allem das Leben, das schöne Leben da draußen. Ja, die Therapeuten haben dann immer abgesagt, weil sie keinen Platz hatten. Es waren mehrere Frauen. Ich habe mir dann immer nur noch Frauen gesucht. Sollte wohl nicht sein, aber ich hatte zum Glück diese gute Frau in der Erziehungsfamilienberatungsstelle, die mit mir dann über anderthalb Jahre Gesprächstherapie gemacht hat, richtig intensiv. Sie hat mit mir ein Gespräch vorbereitet, weil für mich war klar, dann schon klar, ich werde eines Tages mit meinem ältesten Bruder ein Gespräch führen, aber kein anklagendes Gespräch, sondern ihm sagen, dass das, was er mit mir in der Kindheit gemacht hat, nicht in Ordnung war und mich halt behinderte und beeinflusste und ich darunter litt. Mehr sollte das ja gar nicht sein. Ich wollte ihm das nur sagen. Weil er war ja der große Bruder und alle haben ihn angehimmelt. Und ich habe ihn als Kind auch angehimmelt, den großen Bruder, trotz seines Vergehens. So, und dann war ich vorbereitet. Das Gespräch war in der Tasche, es war nicht leicht. Das möchte ich mal an dieser Stelle hinzufügen, weil ich mich ganz oft in die Täterrolle begeben habe, statt das Opfer zu bleiben. Und das war schwer. Aber nach etwas mehr als anderthalb Jahren saß es.
Darf ich kurz fragen, was du meinst mit, du hast dich in die Täterrolle begeben, statt Opfer zu bleiben?
Ich habe sein Verhalten ganz oft entschuldigt. Mhm. In dem Gespräch. Mir wurden dann halt immer Fragen gestellt. Also wir haben das halt aufgebaut, das Gespräch. Wie könnte das laufen? Was könnten für Fragen kommen?
Mit der Frau aus der Beratungsstelle.
Genau. Und da bin ich immer ganz oft, ich habe ihn noch beschützt für sein Verhalten. Mhm. Ich habe sein Verhalten noch entschuldigt. Ich meine, heute weiß ich, dass es oberbekloppt ist. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt war ich noch lange nicht so weit wie heute. Ne? Das muss ich dazu sagen. Und dann sagte die gute Frau, so, Frau sowieso, jetzt sind Sie gerüstet, aber den Zeitpunkt, den bestimmen Sie. Und mir ging es gut. Ich konnte meine Kinder wieder beschützen. Das Leben lief weiter, so peu à peu. Und dann kam Januar 2014.
Darf ich kurz fragen? Du sagtest, das Leben lief wieder. Das heißt, auch die Albträume waren dann auch nicht mehr da?
Genau. Also dadurch, ich muss dazu sagen, diese Frau in der EFB, das ist eine wirklich kompetente Fachfrau. Sie hat mich, es ging ja nicht sofort los mit Gesprächstherapie, sie hat mich erstmal runtergeholt, hat mir Übungen beigebracht, wie ich atmen kann, wie ich mich selber beruhigen kann, wenn so ein Traum aufkommt, wie ich aufstehen kann, wie ich mich selber rausnehmen kann aus der Situation. Das ging nicht von heute auf morgen. Das hat eine Weile gedauert, bis ich erstmal mit diesen Träumen zurechtkam. Mhm.
Also sie hat dir quasi einen Weg gezeigt, wie du wieder in deine Kraft ein bisschen mehr kommst, in deine Selbstwirksamkeit tatsächlich auch, dass du wieder so einen Boden unter den Füßen kriegst.
Ganz genau.
Und hat das ja beschrieben, ganz am Anfang auch, dass es viel mit der Enge oder mit der Angst, keine Luft zu bekommen, zu tun hat, dass das auch eben im Umgang damit wieder leichter zu atmen.
Also das musste ich lernen.
Ja.
Das musste ich tatsächlich lernen. Mhm. Atmung. Mhm. Es war dann im Nachhinein, also später, immer wenn ich quasi getriggert wurde, habe ich Panikattacken bekommen. Mhm. Aber richtige. Es war immer wieder eine schwere Last auf meiner Brust. Mhm. Und ich bekam keine Luft. Ich habe nach Luft gerungen. Das weiß ich nur mittlerweile, wo das herkommt. Mhm. Das habe ich dann erkannt.
Aber damals hast du das noch nicht wirklich gewusst,
nein,
oder?
Nein, mhm. Überhaupt nicht.
Ja.
Ich habe mich ja auch nicht damit auseinandergesetzt. Mhm. Ich habe das ja verdrängt. Ich habe das beiseite geschoben.
Na, versucht. Beziehungsweise hast du auch keinen gefunden, der mit dir daran arbeitet. Also so habe ich das ja rausgehört. Genau. Ne? Also entweder hast du keine Plätze bekommen, keinen Platz, ne? Oder dein erster Therapeut ist eingeschlafen. Ich kann das nicht fassen. Aber so war es, ne?
Und genau. Es war ein weiter Weg. Mhm. Ja.
Und du bist weitergegangen.
Ich bin weitergegangen. Der Januar 2014, da kam dieser Zeitpunkt. Das war erstmal schön. Ich merkte Veränderungen an mir, die mir gut taten. Ja, ich weiß nicht, ob ich das binnen dieser paar Worte einfach rüberbringen kann. Also diese Freude. Ich wurde Frau. Ja, ich wurde richtig Frau. Das war was ganz anderes, was ganz Neues, aber was unheimlich Schönes. Ich habe mich schön gefühlt. Ich habe meinen Körper plötzlich gemocht. Den habe ich sonst immer versteckt, hinter Jeans. Wobei ich meine Jeans heute nach wie vor liebe. Aber ich habe plötzlich Kleider angezogen und Röcke und mich schön gemacht. Ich wurde Frau und das war anders. Und da habe ich gemerkt, der Zeitpunkt kommt. Es ist soweit. Das ging natürlich voll nach hinten los, dass ich Frau wurde. Weil ich wollte das ja auch leben. Ich bin voller Gefühle. Und da machte mein Mann nicht mit. Ich hatte da einen neuen Job angenommen, war viel unterwegs, hatte viel mit Arbeitgebern zu tun. Und da war tatsächlich jemand dabei, der mir unheimlich Komplimente machte. Und das gefiel mir total. Ja, ich sage das mal so, wie es ist. Ich habe mich total in den verknallt, total verliebt. Aber das war schön. Ja, es war schön, das zu spüren, zu leben, zu fühlen. Aber es war mir natürlich klar, hier stimmt was nicht. Ich bin doch verheiratet. Ich kann mich doch nicht in einen anderen Mann verlieben. Habe dann mir gesagt, okay, das lässt du mal schön sein. Na, Distanz, Grenzen abstecken, Grenzen setzen besser gesagt. Und habe begonnen, mit meinem Mann zu reden. Habe ihm gesagt, dass ich mich nicht mehr wohlfühle in unserer Ehe, dass hier viel eingeschlafen ist und ich möchte wieder was mit ihm unternehmen. Ich möchte, dass wir wieder zusammenwachsen. Ich möchte mit ihm diese Freude und diese Liebe, diese Gefühle teilen.
Wie schön.
Ja, das wollte ich. Und ich merkte ja, dass viel bei uns eingeschlafen ist, aber es kam mir nicht in den Sinn, dass das schon sehr festgefahren war, sondern ich hatte vor, unsere Ehe zu retten und versuchte vieles, sehr vieles. Die Einzige, die versuchte, das war ich. Ich habe gerudert und gerudert gegen die Strömung allein. Ich muss jetzt mal dazu sagen, weil irgendwann später, als mir klar wurde, was das alles war, ist mir bewusst geworden, ja, unsere Ehe ist ja so gewachsen, dass mein Mann diese Schutzfunktion hatte. Er hat mich beschützt. Und plötzlich brauchte er mich aber nicht mehr beschützen. Ich schlüpfte aus dieser Rolle raus und er aber nicht. Er kam damit nicht zurecht. Ich will ihn jetzt dafür nicht entschuldigen, aber ich habe im Nachhinein erst viele Jahre später gemerkt, warum das nicht gut gehen konnte. Also nicht gemerkt, sondern ich habe mit mir gearbeitet, warum die Ehe zu Brüche ging. Habe dann viel mit mir gemacht, weil das war für mich schon schwer und hart, dass wir nicht auf einen Nenner kamen. Es kam mir vor, als ob er mir nicht zuhören würde. Und es kam der Tag, es ging mir dann gesundheitlich schon schlecht, viel, viel schlechter, weil mich das auch mitnahm. Ich hatte die Kraft nicht mehr, die Kraft wurde weniger und weniger. Und es kam zu dem Tag, ich wollte mit einer Freundin zu einem Konzert, es war Freitag, da kam er dann schon immer um 3 freitags und er meinte, wo willst denn du hin? Dann habe ich gesagt, ich will mit sowieso zu einem Konzert und er stellte sich vor mir und meinte, du fährst nicht. Diese Situation war plötzlich alarmierend. Ich fühlte mich plötzlich sehr unwohl. Dieser Ton von ihm, du fährst nicht, machte mir Angst. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich fahre doch. Und dann meinte er zu mir, du fährst erst, wenn du gewischt hast. Tatsächlich, wenn du gewischt hast. Freitags war immer der Tag, wo ich sauber gemacht habe. Aber an dem Tag hatte ich eben noch nicht gewischt. Da musste ich lachen. Ich musste lachen, weil das war so absurd. Also es war plötzlich so absurd, obwohl mir gar nicht mehr zum Lachen zumute war, weil ich da so eine Angst in mir hoch, es stieg eine Angst in mir hoch. Und weil ich lachte, holte er aus und setzte mir eine. Das war zu viel. Ich habe meine Handtasche gegriffen, bin unter seinem Arm durch und bin abgehauen. Ich hatte Angst vor meinem Ehemann. Ich musste dort weg.
Ist das vorher schon mal vorgekommen? Also nee. War das das erste Mal, dass das so, also auch, dass du das Gefühl der Angst hattest und dass er so massiv sich vor dich hingestellt hat und hast du eine Erklärung dafür, was da los war?
Ja, also ich habe mich ja viel damit beschäftigt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Erklärung, zu dem Zeitpunkt hatte ich Angst. Aber richtig, der hat mich sowas von getriggert.
Ja.
Atemnot.
Ja.
Extrem. Tasche, raus, ja. Weg. Mhm. Richtig Atemnot. Ich habe später, ich habe mich ja damit beschäftigt, ich war nicht gehorsam. Mhm. Ich war ja seine Frau.
Du bist aus der Rolle gefallen.
Mhm.
Ich war ja viel, auch als die Kinder klein waren, zu Hause oder bin, das war mein Wunsch, nur in Teilzeit arbeiten gegangen, damit ich für meine Kinder da bin. Weil ich es anders erlebt habe in meiner Kindheit. Meine Eltern waren ja immer im Schichtsystem und meine Kinder sollten es gut haben.
Mhm.
Das war für mich das A und O.
Mhm.
Und diese Ehe funktionierte ja.
Mhm.
Die Frau ist zu Hause oder wenn sie, selbst wenn sie in Teilzeit war, war sie ja zu Hause, wenn er nach Hause kam. Und es war alles sauber, es war alles gemacht. Die Kinder hatten ihre Hausaufgaben gemacht. Und plötzlich war eben nicht gewischt. Ich erfüllte diese Rolle nicht mehr. Und das hat ihn dazu bewogen, mir eine zu setzen. Ich sollte wieder hören.
Ja.
Also ich muss dazu sagen, das war schon im Monat Juni, Ende Juni, Juli schon. Und bis dahin habe ich ja auch versucht zu kämpfen, aber ja schon gemerkt, seit Juni ungefähr, das schaffe ich nicht mehr und habe mich dann auch krank schreiben lassen. Und unsere Gespräche waren ja keine Gespräche mehr. Wir haben uns ja nur noch gestritten, auch laut gestritten. Es gab nur noch Auseinandersetzungen. Also das war schon, und das hatte sich leider schon so entwickelt. Ja. Dann würde ich jetzt weiter erzählen.
Genau, du hast deine Tasche genommen und bist abgehauen.
Bin zu meiner Freundin. Wir haben erstmal was getrunken. Der Abend verlief natürlich. Wir sind, weil wir Karten haben, zu dem Konzert gegangen. Aber das war natürlich alles andere als Konzert genießen, weil ich nicht bei mir war und Angst hatte. Ich wusste auch nicht mehr, was ich machen sollte, weil wo sollte ich bleiben? Ich kann ja nur nicht wegbleiben. Oder bleibe ich jetzt weg? Das hat mich alles überfordert, dermaßen überfordert. Ich habe nur noch in Angst, war nur noch in Angst. Ich habe in dieser Nacht bei meiner Freundin übernachtet, hatte meinem Ehemann geschrieben, dass ich nicht nach Hause komme. Habe das Wochenende auch versucht, vergehen zu lassen, und am Montag musste er ja wieder arbeiten und die Kinder hatten dann Ferien. Ich bin dann von meiner Freundin aus ins Haus gefahren und habe die Kinder halt tagsüber betreut. Und das Schlimme war immer, wenn der Zeiger auf 10 vor 5 war, weil um 5 war seine, kam er nach Hause von Arbeit. Immer wenn der Zeiger auf 10 vor 5 war, bekam ich totale Panik, totale Angst. Meine Kehle schnürte sich wieder zu. Hier wurde der Druck wieder mehr und mehr und ich musste weg. Es ging nur, dass ich mein Fahrrad nahm und wegfuhr, weg vom Haus. Ich habe das den Kindern auch gesagt, dass es mir nicht gut geht. Ich fahre. Es ergab sich durch Zufall, dass da gerade eine gute Freundin von mir, die hatte in der Nähe einen Garten, und die war 3 Wochen im Urlaub. Und ich konnte den Garten nutzen, dass ich dort übernachten konnte. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin dann immer halt zum Garten gefahren, habe dort übernachtet, entdeckte da Dinge an mir. Früher hätte ich mich vor jeder Spinne, wäre ich weggekrochen. Ich habe sogar draußen geschlafen. Auf der Hollywood-Schaukel habe mir ein Moskitonetz drüber gehangen. Und habe erst mal gefühlt, wie toll das ist. Konnte das aber erst nur spüren, wenn ich dort war. Ne? Tagsüber früh bin ich dann halt immer wieder ins Haus gefahren und habe meine Kinder quasi versorgt. Und ich konnte aber nicht über Nacht dort bleiben. Das ging nicht. Immer 10 vor 5 ging das Gleiche wieder los. Panik. Luft schnürte sich weg. Meine Brust schnürte sich zusammen. Ich musste los. Und immer, wenn ich gefahren bin, dann kam so ein, oh, so ein Ausatmen. So ein, oh, als ob, ob diese ganze Last runterfällt und ich überhaupt atmen kann. Als ob ich in die Freiheit fahre. So kam mir das vor. Das fühlte sich in dem Moment gut an. So in dieses, oh. Aber es war auch alarmierend. Weil ich musste eine Lösung finden. Meine Freundin, die 3 Wochen und so weiter. Ich hatte mich entschieden auszuziehen. Ich habe mir eine Wohnung genommen. Kommunikation mit meinem damaligen Mann war nur über die Person aus der EFB möglich, zu dritt. Und da wurde es mir bewusst, weil immer, wenn wir uns zu dritt unterhielten in der EFB und wir Absprachen treffen wollten oder er, ja, das ist leider, wie soll ich sagen, ich muss dazu sagen, dass ich meinen Mann von einer komplett anderen Seite neu kennengelernt habe. Da kamen Dinge hoch, wo ich dachte, ich bin im falschen Film. Es kann doch nicht sein, das ist doch der Mann, mit dem du deine Kinder hast, mit dem du vorm Traualtar standst, das Ja gesagt hast. Es kamen Dinge, wo ich dachte, das darf alles nicht wahr sein. Er übte immens Druck auf mich aus, immens. Der machte mich psychisch fertig. Ich habe ganz extrem den Narzissten in ihm erkannt. Er war auch katholisch, was für mich nie so ein Problem war. Aber da habe ich gemerkt, er lebt in völlig alten Strukturen. Die Frau hat zu Hause zu bleiben und zu gehorchen und nun gehorche ich eben nicht mehr. Ich ziehe aus. Ich habe kein Geld gekriegt, obwohl wir ein gemeinsames Konto hatten und so weiter. Das war nochmal heftig. Das Schlimme daran, ach so, das wollte ich noch sagen, da ist es mir in der EFB bewusst geworden, wenn immer so Dinge kamen, wo ich mich unterdrückt gefühlt habe, wo er Macht ausgeübt hat, hat er mich immer wieder getriggert. Und es kam immer wieder in der EFB, in diesem Raum, diese Panikattacken. Und wir mussten dann auch oftmals abbrechen, weil ich mich nicht eingekriegt habe. Aber die Therapeutin hat das immer wieder gut hinbekommen, hat eine Pause gemacht. Ich konnte ans Fenster gehen, ich konnte Atemübungen machen. Aber da wurde mir erst klar, woher das kam. Es wurde mir nach und nach bewusst. Ich hatte aber auch diese Unterstützung von der Therapeutin. Also sie war ja nicht als Therapeutin tätig, sondern als Beratungsfunktion. Mhm. Ne? Trotzdem, weil sie so kompetent war, hat sie mir da so beiseite gestanden. Ich muss auch dazu sagen, dass die Gespräche nicht, dass sie da nicht auf meiner Seite stand, sondern sie hat da wirklich klar getrennt. Ich bin die Ehefrau, mein Mann ist der Ehemann. Und da gibt es die Kinder, die zu versorgen sind, die für sie im Vordergrund standen. Und ich sollte die Möglichkeit bekommen, meine Mutterrolle nach wie vor ausüben zu können. Und er sollte sich daran gewöhnen, Dinge zu akzeptieren und mir die Mutterrolle auch zu gewähren. Und das ging nicht. Also er hat sich an die Absprachen nicht gehalten und so weiter. Jetzt kommt etwas, was das Schlimmste für mich nach wie vor ist. Ich bin ausgezogen, habe ein paar Sachen mitgenommen, bin zwar in die Freiheit gezogen, aber ich bezahle dafür einen hohen Zins. Das sage ich immer wieder. Ich habe meine Freiheit mit einem hohen Zins. Ich habe nie die Chance bekommen, mit meiner Tochter darüber zu reden, warum ich ausziehen musste, warum ich gehen musste. Bis dato war meine Tochter geprägt, dass sie in einer heiligen Familie aufgewachsen ist. Mutter und Vater waren immer da. Streit wurde geklärt. Sie war auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht konfliktfähig, war noch nicht entwickelt genug. Aber sie konnte damit nicht umgehen, dass die Mama eben nicht mehr da war. Und ich bekam nicht das Recht, mit ihr darüber zu reden. Ich habe es mir oft genug eingefordert. Immer wenn ich die Kinder besucht habe, wurde das so organisiert, dass sie nicht da war. Und ja, logisch bin ich schlecht gemacht worden vom Ehemann, weil ich, er zeigt heute noch mit dem Zeigefinger, du bist an allem schuld. Du hast die Familie kaputt gemacht. Und natürlich sind die Kinder zu Hause beeinflusst worden. Und ich will das jetzt auch gar nicht weiter ausführen, das ist für mich zu schmerzhaft. Ich habe es selber probiert, zum Geburtstag hinzugehen, ihr zu gratulieren. Sie wollte mich nicht sehen. Sie hat auch bis heute keinen Kontakt zu mir aufgenommen. Ich habe es mehrmals versucht. Ich wurde immer wieder abgewiesen. Das ist für mich, das ist nicht nur einfach Schmerz. Das ist nicht nur einfach ein Zins, den ich da zahle. Das ist für mich die Hölle. Mein Ex-Mann hat die Kinder als Waffe benutzt. Definitiv. Ich brauche ihm das nicht mal zu unterstellen. Ja, er ist verletzt. Ich habe mir auch verlassen. Aber es war nicht fair. Er ist nicht fair mit der Trennung umgegangen. So wie das bei manch anderen Familien gut läuft und bei den nächsten Familien eben wieder weniger gut läuft. Letztes Jahr war es nochmal ganz schlimm, da ist meine Tochter 18 geworden. Heute weiß ich, ich bleibe dran. Ich versuche nach wie vor Kontakt aufzunehmen. Mache es schriftlich über Karten und Briefe. Sag ihr immer wieder, dass meine Tür für sie offen steht. Und die Hoffnung ist natürlich da, dass sie eines Tages den Weg zu mir finden wird. Mir die Chance gibt, dass ich mit ihr darüber sprechen kann, dass ich auch mich überhaupt erstmal erklären kann. Sie kann ja wütend und stinkig auf mich sein und sagen, das war so kacke, dass du damals gegangen bist, ne? Aber ich muss ihr eben sagen, ich habe nicht die Kinder verlassen, ich habe nicht sie verlassen, sondern ihren Vater, der mir nicht gut tat. Und es wird der Tag kommen, hoffe ich, dass ich es ihr erklären kann. Dadurch, dass ich ausgezogen war, habe ich mir gesagt, so, der Ehemann hat dich getriggert, du musst jetzt wieder was tun. Du willst dich auch neu kennenlernen, weiterleben. Du brauchst auch Material, dass du den Schmerz überstehst, den ich habe, wenn ich an meine Kinder denke. Ich habe dann erstmal eine kurzzeitige, fünfwöchige Krisenaufenthalt als Krise in Dresden in der Uniklinik wahrgenommen. Dort habe ich kennengelernt, dass die dort auch Traumen bearbeiten. Und dann habe ich mich auf die Warteliste setzen lassen. Ich wollte dort mein Trauma bearbeiten. Ich war immer noch der Meinung, man macht eben eine stationäre Therapie und dann ist das Leben endlich schick. Es war natürlich sehr schwer, das Leben. Immer wieder Druck vom Ehemann und so weiter. Ich hatte mich entschieden, mich von ihm scheiden zu lassen. Ich bin geschieden. Die Scheidungsanhörung war nochmal heftig, hat mir aber ganz klar gezeigt, was es für einen fiesen Charakter hat. Die andere Partei, die mir da gegenüber saß. Das waren Dinge, die da kamen, die waren unter der Gürtellinie. Und er ist es nicht wert, dass ich seine Frau bin, bleibe, wie auch immer. Er ist es nicht wert. Und ich bin es mir nicht wert, mit diesem Mann weiter zusammenzuleben. Nach 2 Tagen wurde die Ehe dann für geschieden erklärt. Mein Problem war, dass ich vor Gott Ja gesagt habe. Und als ich rausging, es war der 17. Oktober, gegenüber vom Gericht steht eine Kirche. Es war 10 vor 12. Es war mir nicht klar, dass um 12, also dass 10 vor 12 die Glocken dort läuten. Aber ich bin dort raus und da läuteten die Glocken. Und da habe ich mich beim lieben Gott bedankt, dass er Verständnis für mich hat. Es hat dann eine Weile gedauert, bis ich die stationäre Therapie machen konnte. Ich war immer noch der Meinung, ich werde mit meinem Bruder, mit meinem ältesten Bruder mal eben darüber reden und ihm sagen, was er mir angetan hat. So bin ich nach Dresden gefahren. Ich hatte eine gute Therapeutin. Ich habe das erste Mal EMDR erlebt.
Erklärst du mal, was das ist?
EMDR ist, du wirst mit Fingern, also du guckst auf die Finger des Therapeuten und die Finger werden bewegt, hin und her, wie so ein Zeiger. Und du wirst mit dieser Augenbewegung wie in Trance versetzt. Wir haben die Situation auch vorher besprochen, welche Situation wir hochholen. Du wirst sozusagen in die Situation versetzt, die du als Kind erlebt hast. Und dann wird der Bezug zu heute gefunden, dass du dich quasi von diesen Situationen verabschiedest, wie du sie damals erlebt hast. Sondern du sollst lernen, das ist das Ziel vom EMDR, dass du heute erwachsen bist und damit anders umgehen kannst. Das erste EMDR war sehr anstrengend. Ich bin nicht mal mehr richtig zu mir gekommen. Das habe ich dann aber erst gemerkt, weil ich nicht mehr gegrüßt habe und. Ich war in Gedanken versunken. Und deswegen hatte meine Therapeutin auch vorgeschlagen, das nächste EMDR dann nicht so intensiv zu machen. Das ging dann auch gut. Die Therapie war rum. Ging 10 Wochen. Es war Dezember, der 9. Ich bin nach Hause gefahren. Insgesamt ging es mir gut. Aber ich konnte nicht sagen, dass ich irgendetwas verändert hatte. Es war für mich immer noch klar, das Gespräch wird kommen. So, dann habe ich meine Sachen ausgepackt, mich hingelegt. Und dann ging es mir plötzlich nicht mehr gut. Ich bin in eine tiefe Depression gerutscht. Aber in sowas von tief. Ich bin nicht mehr aufgestanden. Ich hatte nachts Träume. Ich hatte die ganzen Bilder vor mir. Von der Kindheit. Von meinem Ex-Mann. Von meinen Kindern. Ich dachte, ich gehe baden. Ich gehe kaputt. Ich wollte nicht mehr aufstehen. Ich habe die Jalousien unten gelassen. Ich bin auch nicht mehr aufgestanden. Mir ging es richtig schlecht. Ich habe aus eigener Kraft es nicht geschafft aufzustehen. Eine Freundin kam zu mir und hat gesehen, das funktioniert hier nicht und hat mich zum Arzt geschleppt. Da habe ich dann Medikamente bekommen. Die habe ich dann eine Zeit lang eingenommen, Psychopharmaka. Und es ist ja bekannt, dass die nach 4 Wochen erst so sich einstellen. Und dann habe ich langsam, peu à peu, wieder Rhythmus gelernt und so weiter. Es war ein schwerer Weg. Es war ein richtig schwerer Weg. Aber ich habe es geschafft. Es kam dann natürlich zu der Situation, dass mein Ex-Ehemann ja auch den Schuldigen benennen wollte und rief meinen jüngeren Bruder an. Ich habe einen sehr, sehr guten Kontakt zu meinem jüngeren Bruder. Wir sind halt so ein super Team und zusammen groß geworden und lieben uns, aber auf richtig Bruder-Schwester-Ebene. Und mein Ex-Ehemann rief meinen Bruder an und teilte ihm am Telefon mit, warum ich denn so krank sei, ob er denn wisse, was mein ältester Bruder mit mir gemacht hat. Mein Ex-Ehemann ist da Grenzen überschritten. Wir hatten in der EFB ganz klar ausgemacht, dass er sich aus allem raushält, was meine Kindheit angeht, dass ich das meiner Familie mitteilen möchte, weil ich habe das bis dato nicht gemacht. Das war für mich auch sau schwer, weil mein großer Bruder war eben auch für meinen kleinen Bruder der große Bruder. Und er hat ihn auch geliebt. Und dann komme ich da mit meiner Geschichte. Es waren schon immer in den Jahren, bin ich immer mal ins Stocken gekommen. Und dann hat mein Bruder immer nachgefragt, was ist da, was du mir verheimlichst? Weil es gab ja zum Beispiel Familienfeiern und ich habe immer als erstes gefragt, kommt sowieso? Ja, er kommt. Sag ich, gut, dann komme ich eine Woche früher oder eine Woche später. Das hat sich immer so organisiert. Und mein jüngster Bruder konnte damit natürlich nicht anfangen. Da habe ich gesagt, eines Tages, wenn du groß bist, werde ich es dir erklären. Und sogar bei meinem letzten Besuch bei ihm kam wieder so eine Situation und er meinte ganz ernst zu mir, nannte meinen Namen, wie groß soll ich eigentlich noch werden? Und da bin ich erstmal raus, musste das Wohnzimmer verlassen und musste mich erstmal sammeln und finden. Das war Gefahr. Ich war darauf nicht vorbereitet. Ja, dann habe ich meinen jüngeren Bruder angerufen und bin darauf das Wochenende hingefahren und habe mit beiden, mit meinem jüngeren Bruder und seiner Frau, offen und ehrlich darüber gesprochen. Das war natürlich sehr schwer. Ich war mir auch noch nicht klar. Ich war noch nicht darauf vorbereitet, was ich sagen kann und was nicht. Und mein jüngster Bruder konnte sich das erst nach dem Telefonat nur erklären, dass mein ältester Bruder halt betrunken war. Und das musste ich meinem jüngeren Bruder natürlich widerlegen. Das ist bis heute... Da ist bis heute etwas zwischen uns. Mein jüngerer Bruder kann das nicht annehmen. Der hat damit schon ein Problem, was verständlich ist. Ich habe auch gesagt, bitte nehmt euch Hilfe, sucht euch Rat, damit ihr lernt, damit umzugehen. Weil ich möchte schon gern auch zu deinem Geburtstag kommen, auch wenn er da ist. Das ist mein Ziel. Ja, um das Ganze jetzt mal abzurunden. Meine Schwägerin und mein Bruder, mein jüngerer Bruder, haben mir ermöglicht, dieses Gespräch mit meinem ältesten Bruder zu führen. Mein Neffe hatte Jugendweihe und es war dran. Es war sowas von, ich habe mich vorbereitet, war wieder in der EFP bei meiner vertrauten Person, habe ihr gesagt, wie ich das machen würde. Sie hat mir quasi ihren Segen gegeben. Ich war ja schon lange auf dieses Gespräch vorbereitet, aber jetzt muss ich nochmal zurück ausholen. als ich von Dresden zurückkam und in dieser Depression verfiel, wandelte sich das bei mir alles. Genauer gesagt, das war nicht mehr mein großer, lieber Bruder, sondern da entwickelte sich endlich Hass. Richtig Hass. Das war klar, dass ich irgendwie in eine Depression verfiel. Ich war nicht in der Lage. Das EMDR hat wahrscheinlich nachgewirkt und. Das hat ja ganz viel mit mir auch gemacht. Ich hatte diese Bilder vor mir und ich fühlte zum ersten Mal so richtig Hass. Aber gesunden Hass. Und das war, weil ich gemerkt habe, wie gesund das war, habe ich gemerkt, dass es richtig war. Du bist fällig. Dich klage ich an. Und so bin ich auch in das Gespräch gegangen. Es war natürlich schwierig. Es war sauheiß, Ende Mai. Mein Neffe hatte Jugendweihe. Ich bin paar Tage vorher hingefahren. Habe unterstützt. Mein ältester Bruder kam mit seiner Frau auch eher. Bei der Begrüßung hat er mich gedrückt. Ich war starr, ganz starr, hab dann den Abend verlassen und bin in meine Wohnung. Mir wurde eine Wohnung organisiert, dass ich nicht mit im Haus schlafen muss. Und mein ältester Bruder kam mit Wohnmobil. Die haben auch nicht im Haus geschlafen, aber man hätte sich ja begegnen können. Und das haben wir, meine Schwägerin, so organisiert, dass das nicht passierte. Wir hatten uns dann ausgemacht nach der Jugendweihe und das war dann an dem Sonntag. Dann hat meine Schwägerin mich weiterhin unterstützt. Sie wird in der Küche sein, wenn der Restbesuch endlich gefahren ist. Es war auch nicht so leicht. Ich stand total unter Druck. Mir ging es natürlich sau schlecht. Ja, aber dann war es soweit. Ich habe ihn angesprochen, habe gesagt, sowieso, also ich habe seinen Namen benannt und gesagt, ich möchte mich gerne nochmal mit dir unterhalten. Ja, gut, klar. Und dann sind wir reingegangen, haben uns ins Wohnzimmer gesetzt und ich habe losgelegt. Vom Feinsten. Ich habe ganz klar gesagt, was ich von ihm halte, wie ich zu ihm stehe. Ich habe ihn die Situation des Missbrauchs benannt. Er stritt es ab. Das kann gar nicht sein. Da war ich doch erst so und so alt. Das stimmt nicht. Ich habe ihn gar nicht reden lassen. Ich war nämlich viel größer als er. Ich war saugut vorbereitet. Obwohl im Inneren ging es mir sau schlecht. Ich hatte natürlich immer noch Angst, aber nicht mehr Angst vor ihm, sondern ich war aufgeregt. Aber es war eine gute Aufregung. Es war eben auch etwas, was man ja auch nicht so alle Tage macht. Und ich musste ganz klar dabei bleiben, dass er der Täter war. Ich habe es nicht zugelassen, dass er das Opfer wurde. Dann habe ich ihm die letzte Situation auch noch geschildert und da war er plötzlich still. Und da merkte ich, aha, du streitest nicht weiter ab. Ich habe dann das Gespräch beendet, indem ich gesagt habe, nun weißt du Bescheid, du bist ein Dreckschwein. Geh aus meinem Leben und fass mich nicht nochmal an. Vor allem nicht so, wie du mich zur Begrüßung einfach mal eben gedrückt hast. Du fässt mich auch nicht nochmal an. Und der Rest klärt die Staatsanwaltschaft, die kommt dann auf dich zu. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist das Gespräch beendet. Und dann ist er aufgestanden und ist gegangen und ich war am Ende. Ich will jetzt das nicht weiter noch erläutern, weil das nicht zu viel werden soll.
Kurz fragen, wer war noch jemand anderes dabei?
Nein.
Ihr wart zu zweit.
Aber das Wohnzimmer ist von der Küche mit einer Glastür, mit einer Schiebetür getrennt. Mhm. Und in der Küche hantierte meine Schwägerin. Mhm. Und die war sofort da.
Mhm.
Er ging raus und sie hat mich erstmal sofort in die Arme genommen. Und ich hatte dort mein Öl stehen, ein Orangenöl, damit ich zu mir komme.
Mhm.
Ja. Ich stehe bis heute als Lügnerin da. Ich hatte nicht vor, ihn vor der Staatsanwalt oder bei der Staatsanwaltschaft anzuzeigen.
Mhm.
Ich hätte das in dem Jahr auch machen müssen, weil ich weiß, es gibt Verjährung. Aber das ist nicht mein Ziel.
Mhm.
Das wollte ich gar nicht.
Frage gewesen. Hm? Aha.
Das wollte ich gar nicht.
Ja.
Ich wollte es für mich raus haben, ihn klare Ansage machen, mich los und frei sagen.
Mhm.
Und ich hoffe immer noch, dass er den Weg geht und mich um Entschuldigung bittet. Dass er anfängt, mit sich zu arbeiten, weil definitiv ist da vieles verkehrt gelaufen. Er hat es ja auch bei meinen Schwestern gemacht. Das kann er nicht bestreiten. Eine Schwester lebt noch, da gibt es eine Zeugin.
Mhm.
Und mein Wunsch ist es, dass er sich mit sich selber auseinandersetzt, weil das ist es wert. Er ist ja so ein Schrank, er isst und trinkt gern. Und wenn man so ist,
nimmt das Leben seinen Weg.
Ja.
Mhm.
Wenn er nicht zu mir kommt und mich um Verzeihung bittet, ist das auch für mich nicht schlimm. Das ist nur, dass er eine Chance bekommt, mit sich auseinanderzusetzen. Mir war der Weg zur Staatsanwaltschaft nicht wichtig, weil ich weiß ja auch, was da auf mich zugerollt wäre. Und das ist es mir nicht wert. Mir war es wert, dass ich ihn ganz klar anklage vor mir.
Und ist es denn jetzt vom Gefühl her für dich so eingetroffen, was du dir erhofft hast? Weil du hast ja wirklich jahrelang dieses Gespräch auch vorbereitet, ne? Also das war ja ein wahnsinnig langer Weg. Was würdest du sagen, wie geht's dir jetzt damit?
Ja, ich bin befreit.
Mhm.
Ich fühle mich befreit. Ich, wie ihr ja merkt, kann ich offen darüber reden.
Mhm.
Und kann das nur so weitergeben. Jedem, dem sowas widerfahren ist oder anders, fangt bei euch an. Öffnet euch. Weil das Leben, das ist so schön. Es ist so wertvoll. Es ist so wertvoll zu leben. Und ich lebe verdammt nochmal. Ich lebe total gern. Richtig gern. Klar gibt es immer wieder Rückfälle, aber nicht, die mich aus der Bahn werfen. Der Schmerz der Kinder ist da. Und es hätte einfach auch anders laufen können. Aber ich will gar nicht mal sagen, das und das hätte anders laufen können. So wie es jetzt ist, bin ich zufrieden, dass ich es so für mich bewältigt habe. Es sind immer mal noch Situationen, wo dominante Personen versuchen, ihre Dominanz auszuüben, aber da stehe ich drüber. Die kann ich heute nur noch belächeln, was früher für mich ein Problem war,
mhm.
ne? Also wo ich mich zurückgezogen habe. Es hat mich, wie gesagt, bis heute begleitet und es begleitet mich nach wie vor. Und dieses mal eben eine Therapie mache und dann klickt, dann ist alles schick und das Leben ist schön. Das habe ich natürlich auch gelernt, dass es das nicht gibt. Das gibt es nicht. Aber es geht mir gut. Und das will ich einfach auch allen mit auf den Weg geben. Seid es euch wert, dass es euch gut geht. Nur ihr selber könnt bestimmen, wie es euch geht. Wege sind schwer und hart und stolprig, aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Und ich lebe gern. Was ich noch anfügen möchte, was mich all die Jahre begleitet hat, seitdem mein Sohn geboren war und ein Jahr war, habe ich mich taufen lassen. Das ist mir noch ganz wichtig zu sagen. Ich habe im Nachhinein erkannt, dass diese Situation in der Klinik, dieses Leuchten durch diesen Spalt der geschlossenen Fensterläden, dass das für mich meine Begegnung mit Gott war. Da kam der Heilige Geist zu mir und hat mir sowas von Leben eingehaucht und mir wieder Kraft gegeben. Seitdem bin ich gläubig, habe das aber erst viel, viel später erkannt. Und das ist schön. Also, das gibt mir auch immer wieder Kraft und Mut. Und das tut so gut. Es tut so gut, geliebt zu werden. Klar wünscht sich jeder einen Partner, einen Menschen, der einen liebt. Wünsche ich mir auch. Nach wie vor. Aber es ist eine andere Liebe. Ich bin richtig, so wie ich bin. Und er hält seine schützenden Hände über mich. Die hält er übrigens über alle. Ja, das war mir nochmal wichtig zu sagen.
Dankeschön.
Okay, ich spreche mal kurz, weil wir sind gerade sehr berührt. Also ich will euch mal mit hier in den Raum kurz nehmen. Anna und ich, wir haben echt Tränen in den Augen und Gänsehaut. Und ich bin so dankbar für deine Worte. Und ich hoffe, dass es unseren Frauen auf der anderen Seite genauso geht. Und ich bin unendlich dankbar, dass du den Mut und die Kraft hattest, hier zu sprechen.
Ich freue mich auch, dass ich das gemacht habe. Ich freue mich, dass du mich gefragt hast. Das hat ja auch etwas gedauert, bis ich Ja gesagt habe.
Das stimmt.
Aber es ist dran, wenn es dran ist. Mhm. Ne? Also das ist auch ein Motto von mir. Und das war jetzt eben dran. Und vielleicht kann ich einfach euch damit auch ermutigen. Ja, ich trage da so ein dickes, aber ich bin frei.
Ja.
Trotz des Schmerzes wegen den Kindern, ich bin frei und glücklich. Ich freue mich über die Natur, wenn was wächst. Das ist so schön und schätze das total wert. Und ich denke, ich hätte das nie geschafft, wenn ich mich nicht von meinem Ehemann getrennt hätte. Obwohl ich immer dachte, ich könnte diese Ehe retten. Aber es ist, wie es ist. Es sollte nicht sein. Der liebe Gott hatte einfach wahrscheinlich mit mir noch was anderes vor.
Bestimmt.
Bestimmt.
Ich möchte noch was sagen. Ich möchte nur gerne noch einfach auch mich bedanken bei dir. Und ich glaube, da spreche ich bestimmt für ganz, ganz viele. Und ich finde es so, ja, so stark, also weil du vorangehst und auch wirklich für deine Familie, also vielleicht auch für deine Schwestern und auch für die Männer und für deinen großen Bruder, für alle.
Und für deine Tochter.
Ja.
Und das wird sich lohnen, ich weiß es.
Danke. Danke, dass du zuhörst. Möchtest du den Podcast unterstützen? Darüber freuen wir uns riesig. Abonniere und teile unseren Podcast, erzähle davon und bereichere die Bühne mit deiner wahren Geschichte. Wenn du dich von uns weiter begleiten lassen möchtest, besuche gern unsere Webseiten wandblüte.de und seelenberauscht.de. Lass dich von unseren Angeboten inspirieren. Wir danken dir von Herzen. Katja und Anna.